Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio an diesem Vormittag. Mir gegenüber begrüße ich schon zum zweiten Mal, darum freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Elena Messen.
Hallo.
Zwei Bücher sind es, über die wir heute reden möchten. Das eine ist dein Debütroman, der bereits 2014 in der Edition Atelier erschienen ist, mit dem Titel Das lange Echo. Und jetzt ist er in der dritten Auflage herausgekommen als Taschenbuch 2021. Ein Roman, in dem du die persönliche Geschichte eines Offiziers aus dem Ersten Weltkrieg verwebst mit der Geschichte der Gegenwart. Wie geht man mit dem Gedenken um? Was hat dich jetzt eigentlich damals, 2014, zu diesem Thema inspiriert?
Das waren wahrscheinlich mehrere Dinge, aber am Anfang war es etwas sehr Pragmatisches. Ich habe eine Lehrveranstaltung abgehalten zur südslawischen Literatur und dem Ersten Weltkrieg und war dann auf der Suche nach Archivmaterialien, nach historischen Texten zum Ersten Weltkrieg auf dem Balkan. Und so bin ich dann erstens drauf gekommen, dass es sehr wenig deutschsprachige Forschung zu dem Thema gibt. Und wenn es Forschung gibt, dann eben offensichtlich eine sehr starke militärhistorische Forschung dominiert. Und so bin ich über diese Recherchen eigentlich zum ersten Mal auf das Heeresgeschichtliche Museum gestoßen, das ich bis dahin gar nicht gekannt habe. Und war dann auch dort und habe mir das angeschaut, weil sobald ich begonnen habe, eben diese militärhistorischen Artikel zu lesen, unter anderem vom Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums, ist etwas losgegangen, was ich nur als Unwohlsein beschreiben kann oder Irritation oder irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass es historisch nicht stimmt, dass es rhetorisch nicht stimmt, dass es politisch nicht stimmt, was in diesen Texten sozusagen oder wie diese Dinge verhandelt werden, eben Erster Weltkrieg, Schuldverteilungen, Verantwortlichkeiten, politische Konsequenzen von diesen Dingen und so weiter. Und dann eben bin ich aufs Heeresgeschichtliche Museum gestoßen und war dort und da wurde aus dem Unwohlsein dann wirklich so eine Art Schock, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, dass es dieses so ein Museum eben im 21. Jahrhundert gibt. Und das andere war natürlich, dass ich schon angedeutet hat, 2014 das Gedenkjahr,
genau.
Also das Erinnerungsjahr 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und dann habe ich eben auch in der Recherche herausgefunden, dass im Heeresgeschichtlichen Museum eine Ausstellung dazu vorbereitet wird, jetzt wirklich faktisch, real sozusagen eine neue Ausstellung kommen soll. Das war natürlich dann so eine Art wunderbarer Trigger für Fantasie und für Utopien und gleichzeitig war ich dann einfach sehr, sehr neugierig, was das wird. Und insofern habe ich begonnen, am Anfang vielleicht, habe ich noch nicht gewusst, worüber ich schreiben werde, aber es war mir dann schon recht schnell klar, dass das kein wissenschaftlicher Text wird. Bis dahin habe ich eigentlich meine Dissertation abgeschlossen und war eher Wissenschaftlerin. Und so hat sich das dann aber irgendwann begonnen, zu einem Roman zu entwickeln.
Wenn man die Stimmen von damals, die ersten Stimmen, die Rezensionen über diesen Roman liest, merkt man aber sehr deutlich, du sagst zwar, es ist kein wissenschaftlicher Text geworden, und ja, du erzählst die persönliche Geschichte von dem Offizier aus dem Ersten Weltkrieg, aber du steckst so viel Geschichte und Fakten hinein. Und dadurch, dass du ja in der Neuzeit, in der Jetztzeit, diese beiden Personen, die beiden Frauen, die Direktorin, die fiktive Direktorin vom Heeresgeschichtlichen Museum und ihre Assistentin, die für ein Projekt eben beigezogen wurde, die beiden darüber diskutieren lässt. Also du hast sehr wohl die wissenschaftliche Perspektive reingebracht. War dir das denn schon wichtig oder hat sich das zufällig ergeben, weil du eben diese beiden Frauen benutzen konntest?
Also es war mir schon sehr wichtig, dass es auch um Wissenschaft geht, weil es genau, also der Auslöser für diesen ganzen Roman sind ja wehrwissenschaftliche oder militärwissenschaftliche Texte. Also die Frage, wie wird in der Gegenwart, also im 21. Jahrhundert, über einen politischen, kriegerischen Konflikt erzählt. Ja? Und dieses, ich sage trotzdem pseudowissenschaftliche, in einer Wissenschaft wie der Militärwissenschaft, wenn sie so betrieben wird, wie sie da betrieben wird, das war sozusagen der Kern dessen, meiner Irritation. Und aus dem heraus habe ich natürlich die Figuren entwickelt, die alle im wissenschaftlichen Feld tätig sind. Ich habe aber den Roman wirklich von Anfang an auch als Institutionenkritik verstanden. Das ist ja in der Kunst sozusagen recht üblich, also dass du wirklich sagst, eine Institution künstlerisch zu kritisieren, ist was ganz, ganz anderes, als sie nur auf dem wissenschaftlichen Level auseinanderzunehmen. Da hast du ganz andere Möglichkeiten. Und das war schon sozusagen eine klassische Campus-Novel, also so eine sich im wissenschaftlichen Feld abspielendes Ding. Also es sind alle Figuren aus der Wissenschaft. Normalerweise sind das immer Universitäten und dann geht es um universitäre Diskurse, eben die amerikanische Campus Novel wäre so ein Beispiel. Und in dem Fall war es für mich wirklich so im Museumsfeld, in der Wissenschaft, dieses Konferenzsetting, diese diskursiven Ebenen, wie was verhandelt wird. Das hat mich alles sozusagen gefreut, dass ich das benutzen kann und dass ich damit sozusagen auch Wissenschaftskritik üben kann. Aber natürlich ist das alles literarisch geworden und insofern hat es sehr viele neue Levels noch gehabt. Das ist nicht nur Wissenschaftsdiskurs oder Wissenschaftskritik, was Vor- und Nachteile hat. Manche finden das gut, manche finden das schlecht.
Und dieser Offizier, den du da im Text benutzt, würde ich fast schon sagen, um etwas darzustellen, um eine ganz subjektive, eine ganz personale Sicht auf ganz einen minimalen Ausschnitt dieses ganzen Zeitgeschehens wiedergeben kannst. Wer ist das jetzt genau?
Er war aus mehreren Gründen, glaube ich, einfach für mich notwendig, um die Geschichte zu erzählen, weil einerseits ist die Autorität in dem Roman, also er ist ein Offizier, der eben im besetzten Belgrad selber diese Feldzüge miterlebt hat, der sozusagen eine Innensicht des Militärs in sich trägt und der seine Machtposition sozusagen nicht ganz verstehen kann zu Beginn des Romans und dann aber irgendwie genau an dem auch scheitert. Das andere, warum er so wichtig ist, ist, dass er eben ein slowenischer Offizier ist, also innerhalb dieses deutschen, germanischen Narrativs, kann man fast sagen, ist er dann wieder so ein Fremdkörper. Wobei es natürlich, wenn man die Struktur der Habsburger Armee kennt, war ja eine Mehrheit sozusagen der Armee, war ja slawisch oder nicht österreichisch, deutsch-österreichisch sozusagen. Und insofern, ja, da war er natürlich sehr spannend. Und dadurch kann man mit ihm den Weg gehen, von Wien nach Belgrad und dann vielleicht auch wieder zurück. Also er war einerseits beweglich, also man hat ihn auf den Schauplätzen unter Anführungszeichen einsetzen können, aber er war auch emotional, glaube ich, so interessant, weil er diese Zerrissenheit so stark wiedergespiegelt hat und dann natürlich die Mehrsprachigkeit, die auch schon irgendwie in sich zerrissen ist und seine Positionierung, das Nichtwissen, wo man hingehört. Er ist ja ein sehr überzeugter Habsburger, also er steht ja wirklich für dieses Reich und will irgendwie auch nicht einsehen, dass das gerade alles scheitert. Und der letzte Kern des Menschlichen in ihm, der ist sozusagen das Mitleid oder die Vernunft, wie ich es auch immer nenne, wenn er erlebt, wie diese Dinge passieren, dass er sich eben dann schwer tut, an dieses System noch zu glauben. Und das hat mich an ihm sozusagen als Figur fasziniert. Ja.
Du hast es ja selbst schon gesagt, wie du das Heeresgeschichtliche Museum besucht hast, hast du auch dieses Unbehagen gespürt. Und genau das ist auch so ein zentraler Moment bei Milan Nemec im Buch und aber auch bei dem quasi bei der jungen Assistentin, die in der Geschichte vorkommt, dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein, dieses Nichtwissen, wie das jetzt auszusprechen, wie das zu verbalisieren und überhaupt damit umzugehen.
Genau, deswegen habe ich schon anfangs auch gesagt, der Wissenschaftsdiskurs oder die Institutionenkritik, die Frage ist ja, wie spricht man eigentlich über sowas, ja. Wie äußert man überhaupt Kritik, wie kann man sie versprachlichen, weil dann ist sie ja erst mitteilbar. Das Unbehagen ist so eine Art Gefühl eigentlich, ja, und wie, ja, eben wie verschriftlicht man das, wie verbalisieren das die Figuren, das ist das, wo ich nicht nur Wissenschaftskritik geübt habe, sondern natürlich auch Sprachkritik im Roman. Also ich glaube, irgendwo kommt mal der Satz, den ich bis heute für mich sozusagen wichtig finde, dieses, die Sprache ist unser größter Feind, denn mit ihr verraten wir uns selbst. Ja? Und dass Figuren sozusagen im Sprechen sich selbst veräußern oder sich, also aus sich heraustreten und wir dann erst verstehen, okay, wofür steht die Figur, obwohl sie eigentlich glaubt, was anderes zu erzählen. Zum Beispiel gerade Heroisierung oder Idealisierung, die dann zeigen, aha, diese Person hat nichts Heroisches an sich. Ja. Also das funktioniert natürlich ganz gut, wenn man sprachkritisch, wissenschaftskritisch sozusagen Gefühle versucht, mit Rationalität, also diese Spannung zwischen Ratio und Emotion halt irgendwie zusammenzubringen.
Du gehst ja auch nicht unkritisch quasi mit einigen literarischen Größen im Roman um, wie Musil beispielsweise, deren Texte bis heute sehr wichtig sind, aber selbst die hatten ihre Phasen, ihre dunklen Stellen sozusagen, wo es genau darum geht, welche Art von Widerstand leiste ich oder wie kritisch bin ich überhaupt den Sachen gegen.
Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung sind die jetzt literarischen Personen, die da bei mir noch vorkommen, sind, glaube ich, sehr positiv kanonisiert worden. Also als positive Figuren in der Germanistik, wenn man genauer hinschaut, wird da schon detailliert auch aufgelistet, wo sozusagen die problematischen entweder Anfänge oder auch das Ende von literarischen Karrieren da war. Also Roder zum Beispiel, das natürlich was anderes als Musil. Und auch Zweig in seiner Zwiespalt, ja, der hat ja auch verschiedene Phasen durchlaufen, für das System und dann doch kritisch dem System gegenüber. Und auch Musil ist sozusagen später zwiespältiger geworden. Natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg ändert sich dann oft auch die Sicht sozusagen dieser Figuren auf den Ersten Weltkrieg. Das jüdische Element ist vielleicht auch noch etwas, was da zentral ist. Warum ich die überhaupt eingebaut habe, einer der Gründe sozusagen, warum aus der heutigen Gegenwart so verherrlichend auf die Habsburger Zeit geschaut wird und damit sozusagen auch auf den Ersten Weltkrieg, also das Ende dieser Habsburger Zeit, ist ja die dringende Romantisierung, weil danach sozusagen noch Finstereres gekommen ist, also die Nazi-Zeit. Ja. Und das versperrt unsere ganze Sicht so ein bisschen auf den Ersten Weltkrieg und auf die Habsburger, die dann eben gerne romantisiert werden. Und etwas Ähnliches ist mit diesen literarischen Personen passiert, meiner Meinung nach. Also wir sehen lieber sozusagen die positiven Ergebnisse ihres Arbeitens und nicht diese finsteren Zeiten. Und ich glaube, das spiegelt noch einmal unsere ganze Sicht auf diese Zeit. Und da mein Roman genau das sein will, also wirklich auch nochmal dieser Rückblick, wo man merkt, das stimmt alles vorne und hinten nicht, also das ist so verkorkst, war diese Fußnote sozusagen in die Literaturwissenschaft auch notwendig, um zu zeigen, das ist nicht nur in der Militärgeschichte so oder nicht nur in der politischen Geschichte, sondern auch in der Kulturgeschichte, dass wir sehr stark romantisieren.
In diesem Kontext ist natürlich auch der Begriff der Schuld besonders interessant. Nemeth spürt sehr wohl die Schuld, die er direkt, aber auch indirekt durch bloßes Zuschauen und bloßes Nicht-Nein-Sagen eigentlich mit auf sich geladen hat und gibt diese Schuld eigentlich über die Generationen weiter. Und oft sein Aspekt ist ja, dass du aus diesem Schuldgefühl heraus, diesen Traumata, die damit übertragen wurden über die Generationen, dass der gern mal auch ein bisschen beschönigt wird und weggeschaut wird, oder? Und da ist es für mich auch so ein zentraler Diskurspunkt zwischen diesen beiden Frauen dann gewesen. Wie gehe ich mit der Schuld um? Wie rede ich darüber?
Da kann ich nur zustimmen. So hätte ich sie auch gesehen. Die beiden Frauenfiguren sind in der Gegenwart, wie gesagt, im 21. Jahrhundert. Die eine ist mit relativ viel Macht ausgestattet. Sie ist die Direktorin und sie repräsentiert sozusagen so eine Art offiziöses Geschichtsbild oder eine Linie aus diesem Geschichtsbild, weil das ist natürlich viel differenzierter zu sehen. Ja? Aber sie repräsentiert auch eine gewisse Art von Parteipolitik, eine gewisse Geschichtserzählung, die in diesen Parteien weitergegeben wurde, wo ein ganz anderes Verhältnis zur historischen Verantwortung sozusagen vermittelt wurde. Und dann gibt es die jüngere Assistentin von ihr, die kommt sozusagen aus einer auch mehrsprachigen Familie, hat sozusagen nicht diese ethnische Enge, sage ich jetzt einmal, also so eine Art deutsch-germanisches Narrativ, das kommt auch alles rein. Also sie ist sozusagen eine slawische Herkunft und hat natürlich andere Geschichtsbilder auch erzählt bekommen in ihrer Familie. Ja. Und mit dem, also diese Konfrontation zwischen den beiden, die macht halt nochmal auf, dass innerhalb eines Landes es nicht nur eine Geschichtserzählung gibt, sondern natürlich ständig sich widersprechende Sachen und dass das verbunden ist mit Macht und Machterhalt, also dass es gewollt ist. Es ist nicht zufällig, dass die Direktorin des Heeresgeschichtlichen Museums eine sehr konservative, rechtskonservative Geschichtserzählung hat. Also nur so wird man überhaupt Direktorin. Also wie sozusagen Macht und Politik auch mit diesen Geschichtsbildern verbunden sind, das war auch noch so ein Punkt.
Zugleich wird dieser Roman gefühlt, oder ist zumindest mein Eindruck bei dir auch so, dass initial dafür dich mit dem Heeresgeschichtlichen Museum und überhaupt der Erzählung und Rezeption von Militärgeschichte noch stärker auseinanderzusetzen. Was mich dann gleich auch zum zweiten Buch bringt, das jetzt aktuell erschienen ist in der Edition Atelier. Und zwar ist es die Streitschrift Kriege gehören ins Museum, aber wie? Ein Band, den du gemeinsam mit Peter Pirke herausgegeben hast, wo über 40 Stimmen oder Positionen versammelt sind, die sich eben genau zentral dieser Frage stellen, wie gehe ich mit Militärgeschichte um? Wie kann diese modern, demokratisch, aktuell dargestellt werden auf eine Art und Weise, dass sie eben wirklich auch verständlich ist und richtig verstanden werden kann? Wie kam es denn eigentlich jetzt genau zu diesem Band?
Mein Debüt ist ja 2014 erschienen und darüber hinaus hat es dann für mich nochmal das Bedürfnis immer wieder gegeben, mich auch wissenschaftlich zu äußern, weil ich glaube, wenn man Dinge dann wissenschaftlich belegbar und mit Quellen auf den Punkt bringt, haben sie natürlich eine andere Funktion einfach. Ja? Und so, ich habe mich noch in ein paar Artikeln und so weiter auch noch mit dem HGM beschäftigt, aber irgendwie war da mal einige Jahre lang fast nichts bewegbar. Was hinter der Bühne sozusagen bei mir immer passiert ist, sind Kontaktaufnahmen, Menschen, die an mich herangetreten sind wegen des Romans. So sind immer mehr noch Gespräche entstanden. Das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Auch unter anderem, weil immer wieder Menschen mich auch gebeten haben, entweder auch was zu machen, irgendwo was Künstlerisches zu machen, etwas zu schreiben, oder weil sie mir auch schlicht und einfach Informationen gegeben haben über bestimmte Dinge, wie es im Museum ist, auch aus dem Inneren des Museums. Und dann vor mittlerweile zweieinhalb Jahren, glaube ich, war in den Medien zum ersten Mal wieder eine Berichterstattung, die sehr, sehr groß und sehr weit und breit landesweit berichtet hat über das HGM. Und das war genau das, was ich und wahrscheinlich sehr viele schon längst gewusst haben, was aber so schwer erzählbar war, weil das war etwas, was, glaube ich, nur die Medien erzählen können. Das waren so typische Skandale mit Rechtsextremen, die eben ein Naheverhältnis zum HGM waren, der hohe Burschenschaftleranteil bei den Mitarbeitern, der Verkauf von NS-Devotionalien, rechtsextreme Literatur im Shop, also so wirklich ganz klare Dinge, die weder die Wissenschaft noch die Kunst überhaupt sozusagen aufgreifen, weil es so dringend und drängend ist, dass es halt einer Medienberichterstattung bedarf. Ja. Und aufgrund dieser Medienberichterstattung hat es dann eine Reaktion des in der damaligen Übergangsregierung, des damaligen Übergangsministers im Verteidigungsministerium gegeben. Der hat nämlich interessanterweise dann Kommissionen eingesetzt. Und diese Kommissionen sollten eben prüfen, sollten einerseits einen bestimmten Raum prüfen, nämlich den zum Zweiten Weltkrieg, und den Shop prüfen und dann auch noch das ganze Museum insgesamt prüfen. Und mittlerweile sind 2 Jahre vergangen, dazwischen ist noch ganz viel passiert. Es hat der Rechnungshof auch noch geprüft und hat auch Dinge aufgegriffen, die weder Wissenschaft noch Kunst betreffen, also auch nicht unsere Aufgabe sein können. Das war rein geschäftsführend, da wurden eigentlich eine fehlende Antikorruptionskultur und solche Dinge aufgedeckt, zu große Naheverhältnisse zwischen Vereinen und Direktion, jede Menge Mängel in der Geschäftsführung und unsichtbare, intransparente Vorgänge und so weiter und so fort. Also der Umgang mit dem Steuergeld sozusagen, der problematisiert wird. Das ist nochmal sozusagen eine andere Ebene, die aber sehr gut zu dem passt, was eben auch die Wissenschaft und die Kunst schon festgestellt haben, dass in diesem Museum ganz vieles schief liegt und schief hängt. Ich glaube, das hängt schon auch zusammen. Also die Führung so eines Museums und das Geschichtsbild in dem Museum sind nicht zufällig so, wie sie sind. Ja. Und die ganze Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts passt da auch noch dazu. Also so wie die Militärgeschichte erzählt wird von den Militärhistorikern in Österreich, passt das eigentlich ganz gut. Also sehr viel Intransparenz, Dunkelheit, sehr viel verschleiern wollen und verheimlichen wollen. Das passt auch ins Bild, sage ich mal. Naja, und ich habe dann in Reaktion eigentlich auf diese damals auf die Skandale und auf die ersten Kommissionen, die eingesetzt wurden, mit einem Kollegen eine Ausstellung, eine künstlerische Ausstellung organisiert und dann auch eine wissenschaftliche Tagung dazu. Und dann später haben wir noch einmal eine wissenschaftliche Tagung, eine noch größere organisiert, und eben aus dem allen ist dieses Buch entstanden. Und das war auch Teil sozusagen dieser großen Medienberichterstattung, dass immer wieder Wissenschaft, Kunst und Medien sozusagen verschiedenste Aspekte über dieses HGM endlich in die Öffentlichkeit gebracht haben. Ich glaube, darum geht es. Also in diesem Haus wird so viel verheimlicht oder verdunkelt und nicht erzählt und nicht veröffentlicht, also wirklich sozusagen verschwiegen. Und all diese Dinge ans Licht zu bringen, das, glaube ich, war die Aufgabe, sowohl von auch meinem Roman, als auch von anderen künstlerischen Interventionen, als auch jetzt von der Wissenschaft, wo es wieder zurückkommt in das wissenschaftliche Feld, über das ich ja den Roman geschrieben habe. Ich finde das sehr schön verwoben.
Also, das stimmt. Kriege gehören ins Museum ist ja prinzipiell ein schönes Motto, klingt total gut. Ja. Da hat sich das Heeresgeschichtliche Museum auch groß auf die Fahnen geschrieben. Was sind jetzt genau die großen Problematiken oder die großen Kritiken, an denen sich auch das Buch quasi orientiert?
Ein Problem an der Sache ist, dass es so viele Kritikpunkte gibt, dass es sehr schwer ist, sie sozusagen zusammenzufassen. Also wie gesagt, auch diese 40 Artikel sind ja jetzt nur ein erster Überblick. Es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr zu erzählen. Aber ich glaube, wenn man es von der Debatte her denkt, das, was ich schon erwähnt habe, waren diese wirklichen Skandale. Also diese, warum ist dieses Museum so anziehend für Rechtsextreme oder überhaupt auch für Rechtskonservative? Warum fühlen sich die dort daheim? Warum gibt es ein identitären Video, wo ein Fellner sagt, das ist der größte Stolz sozusagen, hier in diesem Museum zu sein und mit unseren patriotischen Vorfahren, den Geist dieser patriotischen Vorfahren zu führen. Da sieht man schon, so, an welche Kreise sich die Ausstellungen dort auch gerichtet haben. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine konservative Erzählung, es ist eine bestimmte Dinge nicht nur verschleiernde, sondern auch heroisierende Erzählung. Also da gibt es nichts mit Holocaust oder da gibt es nicht mit wirklich intensiver Auseinandersetzung mit Kriegsverbrechen und da gibt es nichts mit den Krieg überhaupt zu erzählen. Also im Sinne von, wie ist dieser Krieg gemacht worden? Was sind die sozialen Hintergründe, die politischen Hintergründe, auch die wirtschaftlichen Hintergründe? Was ist Krieg wirklich? Was hat er für Folgen, auch für Gesellschaften?
Eben, ich glaube auch das Zivile ist größtenteils
absolut ausgeklammert, genau. Nicht nur das Zivile, sondern eigentlich auch das Soldatische. Also es wird da sozusagen eine Art Heldennarrativ erzählt anhand von möglichst Offiziersgeschichten oder Feldherrngeschichten, aber was sozusagen das Leid der Soldaten und auch der Tod der Soldaten, das wird immer nur entweder dann kurz sozusagen wieder in Richtung heroisierend, ja, Tod fürs Vaterland und sowas, oder wie tragisch das doch ist, durch ein paar Kunstwerke, die oft Propagandakunstwerke waren und so weiter, aber den Krieg, wie er wirklich ist sozusagen, oder wie er sich für die meisten Menschen dargestellt hat, wenn sie in dem Krieg waren, und wie es sich für die Zivilbevölkerung dargestellt hat, sowohl für die Zivilbevölkerung, in der der Krieg stattgefunden hat, aber auch sozusagen zu Hause. Davon sozusagen findet man sehr wenig bis gar nichts. Also das ist, glaube ich, das kann man über jede einzelne Ausstellung in diesem Museum sagen. Darüber hinaus gibt es in jeder Ausstellung historisch, vielleicht nicht unbedingt inkorrekt im Sinne von faktisch falsch, sondern eine falsche Gewichtung.
Oder kontextlos.
Kontextlos, dass man nicht versteht, warum wird so hier etwas ausgestellt und da nicht. Was wird betont, was wird weggelassen? Man muss schon sehr viel historisches Wissen mitbringen, um zu verstehen, warum dieser Eindruck plötzlich so am Ende dasteht, aha, irgendwie eine Heldengeschichte über mehrere Jahrhunderte hinweg, ja, wie kann das sein? Ja? Aber man muss schon mit sehr viel eigenem Wissen kommen, um dieses Haus dekonstruieren zu können. Darüber hinaus ist immer die grobe Frage, warum gibt es überhaupt ein heeresgeschichtliches Museum? Warum braucht eine Republik und eine Demokratie ein heeresgeschichtliches Museum? Es gibt viele gute Antworten darauf, warum es das braucht, aber das Museum, so wie es jetzt ist, wird natürlich nicht gebraucht, weil, wie gesagt, das ist nur attraktiv für bestimmte Kreise.
Ja, für Militärfans.
Genau. Also diese Masse an Waffen und Uniformen, die da ausgestellt ist, also in einem demokratischen, republikanischen Österreich braucht es sicher kein Museum, wo Waffen besonders schön ausgeleuchtet werden, wo große Automobile wie Panzer und so weiter oder das Automobil, in dem Franz Ferdinand gestorben ist. Wozu stellt man das aus? Was will man damit erzählen? Aber das sind jetzt auch wieder sozusagen nur einzelne Aspekte. Man kann in jede Ausstellung hineingehen und das haben ja auch die wissenschaftlichen Texte in unserem Buch getan und haben überall detailliert Objekt für Objekt teilweise oder Raum für Raum erzählt oder gezeigt, wie veraltet und wie verfälscht und falsch gewichtet sozusagen da alles ist. Dafür gibt es natürlich wieder Gründe und darüber kann man auch wieder lange reden. Dieses Museum ist so eine Art Patchwork. Das ist entstanden mit jedem Direktor. Im Übrigen bis in die 60er Jahren waren das auch tatsächlich hochrangige Nazis, die Direktoren waren. Das ist auch kein Zufall. Ja. Und bis heute sind das natürlich nur aus bestimmten Parteien sich rekrutierende Direktoren, also immer ÖVP oder FPÖ. Oder nahe Verhältnisse zu diesen Parteien, sagen wir mal so. Und diese Direktoren konnten über ein Jahrhundert hinweg, oder sagen wir so nach 45, jeweils ungefähr eine Ausstellung gestalten zu einem bestimmten Raum. Und diese Ausstellungen stehen dann auch so da. Also wir haben Ausstellungen aus den 50er Jahren, aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren. Also dieses Museum hat überhaupt kein Gesamtbild, kein Konzept, kein Leitbild heißt das auch immer. Es fehlt ihm wirklich ein Leitbild. Was will es überhaupt erzählen? Es ist so ein richtiges Patchwork und daraus entsteht halt auch dieses Unbehagen. Weil man merkt, da ist die Handschrift noch von dem und dem, da ist noch die Handschrift von dem und dem und insgesamt bleibt man vielleicht ein bisschen sprachlos, wie das überhaupt sein kann, dass man das noch so erzählt. Ja. Dann gibt es halt noch andere Dinge, die wurden auch stark kritisiert, wie zum Beispiel die Eventkultur. Also da werden noch Kanonen geschossen in Ehren von irgendwelchen Bataillons.
Den Kindergeburtstag, zu dem man sich einmieten kann.
Ja, genau, den Kindergeburtstag zu Halloween, wo ich einmal mitgekriegt habe, es wird an Halloween so gefeiert, dass die Kinder davonlaufen, weil irgendwo Gas entkommen ist und sie müssen in den Bunker laufen. Also so, es ist auch ein bisschen eigenartig, Kinder, die Halloween spielen, wir laufen vom Gas davon, so ungefähr. Also auch sowas gibt es, solche Absurditäten. Ja, es gab eben dann auch diese Events mit Mittelaltermarkt und solche Dinge und da wurden dann zum Beispiel irgendwelche NS-Devotionalen verkauft oder da haben auch Menschen ausgestellt, wo du dir an den Kopf greifst. Ich kann mich noch an die Fotos erinnern, wo dann gestanden ist, die Währung, die wir akzeptieren, sind also keine Dollars, aber Schilling und Frauen nehmen wir oder so irgendwie. Also so auch auf diesem Niveau, auf diesem wirklich niedrigsten Niveau, wurde auf Museumsgelände an Menschen vermietet, sozusagen, wo du fragst, also darf das überhaupt sein? Dann gab es diese ganzen Panzerfahrten und so weiter, wo der Rechnungshofbericht festgestellt hat, die waren sozusagen auch nicht regulär, die durften gar nicht, die durften weder Panzer fahren, die hat keine Führerschein für Panzer und solche Dinge. Also so vieles, was ungeregelt und außerhalb des Legitimen abgelaufen ist, dann Steuergeldverschwendung war und aber auch einfach moralisch oder politisch eigentlich wirklich lächerlich und peinlich sozusagen fürs Militär. Und darum eben, glaube ich, ist es mittlerweile eine Aufgabe des Verteidigungsministeriums und des Heeres selbst, sich zu überlegen, was wollen Sie eigentlich für ein HGM haben. Das HGM ist die Schnittstelle zwischen dem Militär und einer Öffentlichkeit. Es ist da, wo sich das Militär selbst erzählt. Es gehört ja eben zum Verteidigungsministerium. Genau. Und das ist die Frage, warum und wie erzählt sich eigentlich ein Ministerium einerseits, aber eben das österreichische Bundesheer, der Öffentlichkeit. Was will es über sich erzählen? Und da gibt es sozusagen eine spannende Aufgabe, die noch zu bewältigen ist. Jetzt könnte man natürlich überleiten zu dem, ist die Frage, will man das überhaupt? Ne? Das ist jetzt mir so ganz in der Gegenwart, weil derzeit genau. Ist ja die Ausschreibung sollte ja laufen, jetzt schon seit mittlerweile 1,5 Jahren wird uns versprochen, dass die neue Direktion kommt, die immer noch nicht da ist und immer noch nicht mal ausgeschrieben ist. Also uns wurde als Initiative, wir heißen @HGM Neu Denken, uns wurde zugeschickt, die Ausschreibung im Dezember, die hätte veröffentlicht werden sollen, die zum Glück nicht ausgeschrieben wurde, aber eben sie zeigt auch wieder ein bisschen die Inkompetenz in diesem Ministerium. In der Ausschreibung wurde wieder vorausgesetzt, dass der Direktor, es ist nur vom Direktor die Rede, keiner Direktorin, dass sie ein Österreicher zu sein hat, weil man ein besonderes Verhältnis als zu
Geburt
Österreich
quasi angeboren.
Genau, nur wer hier geboren ist, kann offensichtlich das Heeresgeschichtliche Museum leiten. Und begründet wird das mit einem besonderen Naheverhältnis, das man zu diesem Land haben muss. Und das Zweite, auch ein besonderes Naheverhältnis muss man zum Militär haben. Also es gibt diese Verlässlichkeitsklausel, die zum Beispiel in der Ausschreibung drin stand. Verlässlichkeitsklausel bedeutet, dass das Militär jemanden für verlässlich hält oder nicht. Und nur jemand, der Österreicher ist und verlässlich ist und offensichtlich ein Mann ist, kann anscheinend laut dieser Ausschreibung dann der Direktor werden. Und da kommt wieder auf diesem realpolitischen Niveau kommt wieder alles zusammen, was, glaube ich, in meinem Roman schon und auch in diesem wissenschaftlichen Sammelband schon thematisiert wurde oder problematisiert wurde. Also ich glaube, das ist nochmal so auf den Punkt gebracht, das Problem dieses Museums. Und auch ein Problem von Demokratie in Österreich und ein Problem des Verteidigungsministeriums. Ein Problem des österreichischen Bundesheers, das sich mit sich nicht auseinandersetzen will und die Auseinandersetzung über sich und seine Geschichte kontrolliert, nur aus dem Ressort heraus, nur aus sich heraus, ohne jede Kontrolle von außen, ohne jeden Zugang von außen, ohne jede auch nur mögliche Kritik erzählen will. Und das sagt schon, ist ein geschlossenes System, das sich eben der Öffentlichkeit verschließt.
Ja.
Und dagegen anzukämpfen, gegen diesen Verschluss, gegen diese Kappe, die man da draufsetzt und sagt, da kommt nichts raus und da kommt nichts rein, das ist, glaube ich, nach wie vor Aufgabe von Literatur und Kunst und Wissenschaft.
Ich glaube, es ist jetzt in unserem Gespräch wirklich deutlich geworden, wie facettenreich dieses Thema eigentlich ist. Ob das jetzt museale Rezeption, Ausstellungsgestaltung, Politik, Postenbesetzung oder überhaupt ein historisches Verständnis ist von Patriotismus oder Ähnlichem und Militärgeschichte sowieso. Über 40 Stimmen versammelt in einem Buch, in einem wissenschaftlichen Sammelband, den du gemeinsam mit Peter Pirke herausgegeben hast, kann ich eben nur ans Herz legen. Er gibt zwar jetzt keine konkreten Antworten, aber zeigt ganz viele mögliche Diskussionspunkte auf. Und abschließend möchte ich mit einer Frage, weil ein Beitrag im Buch ist mir besonders aufgefallen, wo auch von der Flucht die Rede ist, wo Lubomir Bratić auch über das Subjekt im Krieg in Form von den Flüchtenden erzählt. Dein Roman ist quasi in Kapiteln unterteilt und wenn man die Kapitelüberschriften zusammennimmt, ergibt das den Satz, warum wir uns an nichts erinnern sollen, es aber dennoch tun müssen. Was möchtest du damit sagen?
Einerseits habe ich mir das Gefühl, dieser Satz erzählt sich auch schon selbst, da gibt es gar nichts mehr zu kommentieren und andererseits merke ich immer wieder in Gesprächen, lustigerweise dieser Satz, weil das war einfach nur ein Spiel mit den Kapiteltiteln. Ich glaube, auf den Punkt gebracht ist es genau das Kernproblem von jedem Erzählen überhaupt. Ja? Also jetzt gar nicht nur in dem konkreten Fall politisches Erzählen oder Erzählen über Militärgeschichte oder über Kriege, sondern warum erinnern wir uns an was? Wir glauben, das sei eine rein emotionale oder psychische, psychologische Angelegenheit, aber sie ist eben auch sozial, kulturell und politisch konstruiert. Woran wir uns erinnern und nicht erinnern, ist nicht nur ich persönlich mit meiner Erinnerung, es steht immer in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Und ich glaube, ein bisschen ist dieser Satz vielleicht auch so eine Art Statement gegen dieses, so eine Art Erinnerungshype, den es vielleicht gibt, auch in der Literatur, wo es ganz stark immer um ausschließlich familiäre und ausschließlich private Erinnerungen geht, die sozusagen mit gutem Grund den Fokus aufs Individuum legen und sagen, sozusagen Familiengeschichte und auch persönliche Geschichte ist wichtig zu erinnern. Und ich glaube aber, dass manchmal in bestimmten Vorstellungen von dem, was Erinnerung ist, einfach sehr gerne vergessen wird, wie politisch konstruiert unser Gedächtnis ist und unsere Weise, sich zu erinnern. Und damit meine ich eben nicht nur ein Museum, das uns sozusagen ein Narrativ vorgibt, wie das HGM, sondern ich meine auch wirklich, wie wir persönlich uns erinnern, ist auch schon politisch. Und ich glaube, das ist vielleicht auf den Punkt gebracht, nochmal noch eine Botschaft meines Romans.
Ja, vielen Dank, Elena Messner, für das Gespräch. Wie gesagt, Kriege gehören ins Museum, aber wie? Eine Streitschrift, die du gemeinsam mit Peter Pirke herausgegeben hast. Und dein Roman, jetzt bereits in der dritten Auflage erschienen, Das lange Echo, auch in der Edition Atelier. Herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.